Herzlich willkommen. Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Efi Seibert und zu Gast ist heute die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Guten Tag, Frau Hubig.
Hallo, Frau Seibert.
Frau Hubig, das Bundesjustizministerium hat natürlich auch einen Instagram-Account und darauf haben Sie zu Beginn der Weltmeisterschaft gepostet, dass es im Fußball wie in der Justiz eigentlich ganz ähnliche Begriffe gibt, Verteidiger zum Beispiel. Und dann haben Sie geschrieben, ob auf dem Rasen oder im Gerichtssaal ohne Regeln würde das Spiel nicht funktionieren. Das hat diese Woche ja schon mal überhaupt nicht geklappt, zumindest beim Fußball, hat kolossalen Schaden genommen. Der WM-Schiedsrichter hat einem amerikanischen Fußballspieler eine rote Karte gegeben und ihn gesperrt. Und dann hat der amerikanische Präsident angerufen bei der FIFA und kurzerhand diese rote Karte quasi und die Sperrung außer Kraft gesetzt. Und der Spieler durfte trotzdem antreten. Da müsste Ihnen als Juristin ja die Haare zu Berge stehen.
Ja, ich meine, das ist schon ein bemerkenswerter Vorfall. Und ich glaube, das ist uns allen so gegangen. Das, was wir im Sport erwarten, Fairness, Teamplay und auch das Halten an Regeln. Das habe ich immer, als ich Bildungsministerin war, den Kindern erklärt, dass man im Sport Regeln lernen kann. Das scheint da keine Rolle gespielt zu haben. Mir tut es leid für die Fußballfreundinnen und Freunde. Ich gucke übrigens auch gern Fußball, weil es einem schon ein bisschen auch den Spaß dran verdirbt. Aber gut, jetzt sind die Belgier weiter. Ich freue mich darüber. Ich glaube, wir alle freuen uns darüber. Und insofern muss man einfach gucken, welche Konsequenzen das dann auch bei der FIFA hat.
Zurück zu unserer Justiz und auch da zum Thema Unabhängigkeit. Staatsanwälte zum Beispiel unterstehen ja dem jeweiligen Landesjustizminister. Und wenn der, was ja sein könnte, nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt dann von einem Landesjustizminister der AfD bestellt würde, dann könnten die Staatsanwaltschaften ja eben dementsprechend auch Verfahren nach ihrem Willen gestalten. Sehen Sie da eine Gefahr?
Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch einen Rechtsstaat zu konterkarieren. Das ist völlig klar. Wer sich nicht an die Regeln hält, siehe Fußball, dem muss man dann aber auch entsprechend Einhalt gebieten. Ich glaube, es ist wichtig, bei Zeiten Vorsorge zu treffen. Der Staat muss sich an die Regeln halten. Und das gilt genauso natürlich bei Staatsanwaltschaften. Das Weisungsrecht kann man nicht komplett ausschließen. Es gibt ganz klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes dazu, die sagt, die Exekutive muss rückgebunden sein und muss im Prinzip insoweit auch überprüfbar sein. Aber was man machen kann und was eigentlich in allen Ländern, auch im Bund schon passiert ist, dass man sagt, man stellt Regeln auf, die ganz klar und transparent machen, wann eine Weisung erteilt worden ist, damit man das eben entsprechend auch nachvollziehen kann und damit auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sagen können, das ist ihr gutes Recht als Beamtin und Beamte, ich bin damit nicht einverstanden, das ist eine rechtswidrige Weisung und der werde ich keine Folge leisten. Also das nennt man Remonstrieren unter Juristen. Und dieses Recht gibt es und ich hoffe, dass es keine Situation gibt künftig in Deutschland, wo von diesem Recht Gebrauch gemacht werden muss. Aber wenn eine kommt, kann man das und soll man das dann auch.
Gibt es denn für Sie wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden sollten, um die rechtsstaatlichen Institutionen zu schützen? Denn wir sehen ja in den USA, wie Trump das Rechtssystem zu seinen Gunsten schleift. Oder wir haben das auch gesehen in Ungarn oder in Polen.
In der letzten Legislaturperiode ist schon einiges passiert zur Absicherung des Bundesverfassungsgerichtes. Da ist auch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geändert worden, sogar das Grundgesetz, damit das Bundesverfassungsgericht auch die Wahlen entsprechend verankert sind. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns die Schöffenwahl noch mal genau angucken. 2028 werden in Deutschland Schöffinnen und Schöffen, also Laienrichter, Menschen, die darüber auch entscheiden, ob jemand in ein Gefängnis kommt oder nicht kommt, ob es zu einer Verurteilung überhaupt kommt. Diese Wahlen finden statt und wir wollen sicherstellen, lege ich einen Gesetzentwurf vor, dass eben nur Schöffinnen und Schöffen, die auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie es immer heißt, also unserer Verfassung, unserem Grundgesetz wirklich positiv gegenüberstehen, das akzeptieren und das auch mit vertreten und verteidigen, dass nur diese Schöffinnen und Schöffen auch tatsächlich gewählt werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn jemand sich vielleicht erst später entwickelt, dass man diese Schöffinnen und Schöffen dann auch entsprechend aus den Gerichten in einen Nichtzustand sozusagen versetzen kann. Also, dass man sagen kann, du darfst kein Schöffe, du darfst keine Schöffin mehr sein.
Sie waren letzten Monat in der Ukraine und Sie sind wie alle Politiker, die dorthin reisen, mit dem Nachtzug auch dorthin gereist. Wie haben Sie das erlebt, gerade jetzt, wo auch die Angriffe auch in die Hauptstadt immer heftiger werden?
Also es macht einen sehr nachdenklich. Ich war vor 12 Jahren als Staatssekretärin schon zweimal in der Ukraine. Da bin ich in ein Flugzeug geklettert. Das war nach den Aufständen auf dem Maidan. Und wir haben als Bundesregierung damals gesagt, wir wollen die Ukraine unterstützen auf ihrem Weg in einen Rechtsstaat, bei dem Kampf gegen Korruption, in Richtung EU sozusagen. Da sind wir in ein Flugzeug geklettert und wir waren nach 2 Stunden in der Ukraine in Kiew. Jetzt war ich, glaube ich, 13 Stunden unterwegs oder noch länger, um dorthin zu kommen. Und gleichzeitig sieht man, das ist zwar eine lange Zeit, aber die Ukraine grenzt direkt an Europa. Und wenn Sie über die Landgrenze von Polen in die Ukraine fahren, dann sehen Sie eben, dass die Ukraine dort mit dem Angriffskrieg der Russen auch unsere Freiheit in Europa verteidigt. Und das ist mir so spürbar bewusst geworden und gleichzeitig auch diesen immer noch unveränderten Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer, ihr Territorium, ihr Land, ihre kulturelle Identität zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass eben nicht einfach ein Aggressor kommen kann und sagen kann, ich nehme euch das jetzt weg. Das ist was, was mich wirklich beschäftigt und ich halte es deshalb auch für richtig und ich habe das auch dort gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine und ich glaube, es macht einem schon deutlich, wie nah so ein Krieg rücken kann.
Trotzdem gibt es jetzt auch die Diskussion, ob wehrfähige ukrainische Männer, die bei uns Zuflucht gesucht haben, jetzt dann wieder zurückgeschickt werden sollen. Unterstützen Sie das?
Ich kann den Grundgedanken auch des Präsidenten, auch des ukrainischen, der ukrainischen Regierung gut verstehen, dass sie sagen, wir brauchen natürlich wehrfähige Männer bei uns in der Armee. Auch die Ukraine hat Verluste, lange nicht so hoch wie die der Russen, weil die Russen einfach ihre Leute da ins Sterben schicken. Aber trotzdem braucht man natürlich eine wehrfähige Armee. Und deshalb muss man eben auch gucken, welche Maßnahmen man dazu gegebenenfalls auch ergreifen muss.
Was könnten denn Maßnahmen sein?
Naja, es ist ja jetzt schon auch von Europa das Signal ausgegangen, dass man gucken muss, ob die wehrfähigen Männer nicht dann entsprechend auch in der Ukraine bleiben. Viele melden sich aber auch. Ich habe selbst jemanden kennengelernt oder ich kannte ihn noch von früher, der sich freiwillig mit knapp 60 Jahren gemeldet hat und an die Front für 2 Jahre gegangen ist.
Das ARD-Interview der Woche mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Wir sind jetzt am Ende der letzten parlamentarischen Woche vor der Sommerpause. Die Koalition hat sich berappelt, sagen wir mal so. Warum hat es denn in diesem ersten Jahr anfangs so gerumpelt?
Also ich würde mal die Unterstellung, dass es so gerumpelt hat, vielleicht ein bisschen relativieren. Aber ich gebe zu, ich bin ja Teil dieser Bundesregierung. Ich habe da vielleicht einen anderen Blick auch nochmal drauf. Wir haben im Justizministerium viele Gesetze umgesetzt, auf den Weg gebracht. Wir haben allein 30 Gesetze im Kabinett gehabt im ersten Jahr. Und wir machen das unter schwersten Bedingungen. Wir haben gerade über den Angriffskrieg auf die Ukraine gesprochen. Wir haben jetzt den Krieg im Iran. Wir haben eine weltpolitische Lage, eine außenpolitische Lage, die nicht einfach ist. Auch mit einem großen Partner, der immer an unserer Seite war.
Aber das erklärt ja nicht den Zank, den öffentlichen, den wir gesehen haben in einer Koalition. Also
aber jetzt würde ich auch mal sagen, wie viel Zank gab es denn? Da ist doch völlig klar, dass wir in einer großen Koalition mit CDU, CSU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite, dass wir da nicht bei allen Dingen einer Meinung sind, sonst wären wir alle in einer Partei.
Das ist richtig, aber man hat jetzt ja so den Eindruck plötzlich eben nach zum Beispiel der Rentenkommission, dass da ein anderer Spirit dahinter steckt, dass man plötzlich sagt, okay, wir stehen zu den Kompromissen, die wir geschlossen haben, wir gehen nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander und man hat auch das Gefühl, dass ein bisschen mehr Mut da ist, jetzt solche Schritte, die vielleicht auch für die Bevölkerung unangenehm sind. Und die Opfer bringen, dass man sie jetzt angeht. Aber das ist ja erst sehr kurz. Man hat das Gefühl, erst seit dem Ende der Rentenkommission.
Also das kann ich nicht so ganz bestätigen. Also ich habe in meinem Bereich Rechtspolitik und ich bin ja sozusagen das Pendant zum Innenminister, zu Alexander Trobin von der CSU. Wir haben irgendwie ziemlich viel hingekriegt in diesem Jahr und wir haben das auch, finde ich, nein, das finde ich nicht nur ich, sondern viele, geräuschlos gemacht. Wir haben aber auch Auseinandersetzungen in der Sache gehabt und wir haben viele kontroverse Gespräche und Beratung gehabt mit unseren Fachleuten. Aber das haben wir, so haben wir uns das vorgenommen, von Anfang an hinter den Kulissen gemacht. So wollen wir das auch weiter in Hand haben. Und es ist schon vieles auch jenseits des Rentenpaketes auf den Weg gebracht worden und auch schon durchs Parlament gekommen, das vor 2 Jahren so nicht denkbar gewesen wäre zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen. Und das hat auch die Fraktion viel gekostet, die eine wie die andere. Ich sag mal, mit meinem Mietrechtspaket weiß ich, sind nicht alle Abgeordneten in der CDU, CSU glücklich. Umgekehrt sind es bei uns in der SPD-Fraktion viele auch nicht bei Entscheidungen im Bereich der Migrationspolitik, der Asylpolitik. Aber trotzdem ist da schon viel passiert und ich glaube, wir sollten sollten vielleicht auch mal einen Blick darauf lenken, was schon gelungen ist, und zwar auch durchaus an großen Reformen und an großen Schritten, und uns natürlich auch als Regierung in die Verantwortung nehmen, nicht öffentlich zu streiten, sondern unsere Auseinandersetzung in der Sache hinter den Kulissen zu haben. Und ich glaube, ich weiß, alle in unserem Kabinett spüren diese hohe Verantwortung und werden da auch gerecht. Und die Zeiten sind nicht einfach. Und naja, ich sag mal, haben ja auch viele ein Interesse daran, möglichst auch aus kleineren Auseinandersetzungen großen Zoff und Streit und Zank zu machen. Das ist vielleicht auch manchmal eine interessantere Nachricht, als zu sagen, die regieren alle harmonisch. Aber die Menschen in diesem Land, und das weiß ich, und deshalb strengen wir uns auch so an, die wollen, dass diese Regierung funktioniert, dass sie geräuschlos arbeitet, dass sie ihre Aufgaben erledigt und sich jeden Tag darum kümmert, dass es den Menschen in diesem Land besser geht. Das halte ich auch für mein, das ist auch mein Auftrag. Daran richte ich mich.
Trotzdem steht dieser Regierung ja noch eine oder zwei größere Bewährungsproben bevor im Herbst, wenn dann die Landtagswahlen im Osten sind. Deshalb rumort es auch in der SPD. Und wenn diese Landtagswahlen im Herbst schiefgehen sollten und zum Beispiel die SPD aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt fliegt und die Ministerpräsidentin Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr im Amt bleiben kann, weil sie abgewählt wird, dann gibt es ja so Szenarien, dass die SPD-Parteispitze dann gehen muss oder die Regierung platzt. Ist das das Worst-Case-Szenario?
Also, die Wahlen stehen bevor. Wir tun alles dafür, dass diese Wahlen gut ausfallen, unter extrem schwierigen Bedingungen. Das ist gar keine Frage, und auch mit einer Ausgangssituation, die wir uns nicht schönreden. Und wir sind trotzdem eine geschlossene Partei, die gemeinsam diese Aufgaben jetzt annimmt und schon angenommen hat, mit einer Parteispitze, die von allen mitgetragen wird. Natürlich nicht 100%, aber ich würde mal sagen, sehr, sehr viele wissen, dass diese Parteispitze genau die richtige ist in diesen Zeiten, und mehr Fragen stellen sich im Moment nicht.
Diese Woche ein Thema war das Informationsfreiheitsgesetz. Also das heißt, dass Behörden in Deutschland Bürgern Auskunft geben müssen. Das soll auch vorbeugen Korruption und Machtmissbrauch. Und das soll jetzt ja laut Koalitionsbeschluss eingeschränkt werden. Und gerade diese Woche großen Protest von Organisationen und auch von Vereinen, die sagen, das schürt das Misstrauen in den Staat, wenn der nicht mehr Auskunft geben will oder eben nur noch auf Special-Anfrage. Haben die damit nicht einen Punkt?
Also es gibt eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dass das Informationsfreiheitsgesetz nochmal reformiert werden soll, auch mit positiven Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, damit es gut funktioniert. Das ist auch nicht in Frage gestellt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir uns die Regelungen genau angucken. Wir wissen auch, dass Missbrauch betrieben wird, dass zum Teil Fragen gestellt werden, die anderen, ich sag mal, Staaten vielleicht in die Karten spielen, was Informationen anbelangt. Aber uns geht es darum, der Koalitionsausschuss hat es so beschlossen, um einfach gute Regeln zu finden. Der Bundesinnenminister wird einen Entwurf vorlegen, davon gehe ich aus, und den werden wir uns angucken, damit die Bürgerinnen und Bürger und auch Journalistinnen und Journalisten weiterhin die Möglichkeit haben, das, was wir tun, auch zu hinterfragen und auch Auskunft zu bekommen. Ich halte es für wichtig, dass die Regierung transparent weiterhin arbeitet, dass sie auch Rechenschaft ablegt über das, was sie tut, und auch erklärt, was sie tut. Und dafür ist das Informationsfreiheitsgesetz da, und dafür wird es auch in Zukunft weiter da sein.
Sind Sie sich da auch mit dem Kollegen Dobrindt einig? Schon?
Also über das Informationsfreiheitsgesetz haben wir beide noch nicht geredet. Das ist ja auch noch nicht so lange her, der Beschluss. Aber ich denke, dass auch wir auch da einen guten Weg finden, um eben auch das zu bewahren und das auch abzusichern, was mir wichtig ist, nämlich diese Transparenz, diese Auskunftspflicht, der wir als Regierung, als Exekutive unterliegen, die auch sicherzustellen.
Sie waren diese Woche auch in Sachen Wohnungsbau unterwegs, zusammen mit der Bauministerin. Es geht um vereinfachtes Bauen, den Gebäudetyp E. Und nun fragt man sich natürlich, warum geht denn jetzt die Justizministerin auf die Baustelle? Haben Sie da mal ein praktisches Beispiel, warum das wichtig ist, dass da eben auch die Justizministerin draufblickt?
Der Gebäudetyp E bedeutet, dass wir künftig einfacher bauen können, schneller bauen können und kostengünstiger bauen können. Wir haben jetzt die Situation, dass wir ganz viele Standards haben. Die sind aber häufig Goldstandards. Also ich sag mal, Trittschallschutz in einem Einfamilienhaus, wo oben meine eigenen Kinder sind, den brauche ich nicht mit dem Goldstandard. Kostet viel, macht viel Aufwand, sondern da kann man einfach sagen, naja, da reicht mir auch ein einfacher Standard. Sind meine eigenen Kinder, freue ich mich, wenn ich höre, dass die da oben rumlaufen. Stört mich überhaupt
nicht. Oder ich gehe mal hoch und sage,
oh. Oder ich gehe mal hoch und weiß irgendwie, okay, jetzt müssen sie mal einen Gang runterschalten da oben. Aber darum geht es. Ich brauche auch nicht in einem Bad, ich sag mal, 4 Heizkörper und noch ein Handtuchwärmer, weil das eben der Goldstandard ist, sondern ich entscheide mich für mich. Ich brauche keine 24 Grad im Bad. Ich mag sowieso ein bisschen kühler, mir reichen 20 und damit reicht mir eben ein Heizkörper. Das macht aus, auch am Ende dann bares Geld und es geht schneller. Und da ist im Moment immer noch das Problem, wenn Unternehmer, Architekten und der Bauherr, die Bauherrin das gemeinsam vereinbaren und sagen, ja, wir machen da Gebäudetyp E, gibt es keine klaren Regeln dafür. Und das führt häufig zum Streit, was ist denn jetzt eigentlich geschuldet? Ist jetzt in dem Fall irgendwie der Luxusstandard geschuldet oder der mittlere oder reicht eigentlich der Mindeststandard?
Und da regeln
und
Sie
das
quasi den
regeln wir jetzt mit dem Rahmen. Und eins ist mir auch noch wichtig zu sagen, an Standards im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit, da ist nicht dran zu rütteln. Die können auch nicht abgesenkt werden. Es geht wirklich um diesen Komfort- und Qualitätsstandards.
Sie sind nicht nur Justizministerin, sondern auch für die Verbraucher, also für den Verbraucherschutz zuständig. Und aktuellen Verbraucherschutz möchten Sie gerade umsetzen in Sachen Tickets bei Konzerten oder auch bei Sportereignissen. Da werden ja, wenn die weiterverkauft werden, oft horrende Preise aufgerufen. Da arbeiten Sie an einem Gesetzentwurf. Wie weit sind Sie denn? Also was ist geplant und wie weit, wann kommt es?
Wir sind mit dem Gesetzentwurf schon ziemlich weit. Wir werden den jetzt spätestens nach der Sommerpause auch entsprechend vorlegen. Worum geht es uns? Uns geht es darum, es kann echt nicht sein, dass für Konzertveranstaltungen, für Sportveranstaltungen die Fans nicht an Tickets kommen. Und wenn sie an Tickets kommen, kommen sie nur an Tickets, die das Doppelte, manchmal sogar das Dreifache kosten von dem ursprünglichen Preis. Das will ich verändern. Ich möchte, dass künftig weiterhin möglich bleibt, Tickets weiterzugeben. Das heißt, wenn ich am Samstag nicht ins Konzert kann und die Tickets schon habe, dann kann ich die jemandem weitergeben. Das soll auch künftig möglich sein. Es soll auch Plattformen geben. Das machen zum Teil Sportvereine, auch Konzerte, auch Popgruppen, Musikerinnen, Musiker, dass die das weitergeben können, gegebenenfalls auch gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr, aber eben nicht gegen doppelte und dreifache Zuschläge. Und das wollen wir ändern, das wollen wir ermöglichen. Deshalb soll es künftig eine Obergrenze für diese Zuschläge geben, eine relative bezogen auf das Ticket, aber auch eine absolute. Und wir wollen eben ermöglichen, dass dieser Weiterverkauf, auch das Weiterverschenken in einem engen Rahmen möglich bleibt. Und dazu haben wir jetzt die Regelung schon in meinem Haus weitestgehend erarbeitet. Die müssen jetzt einmal nochmal, ich sag mal, schick gemacht werden. Und dann gehen wir damit auch raus und stimmen es innerhalb der Regierung ab und dann geht es raus. Aber ich glaube, dass wir da jetzt einen ganz guten Weg gefunden haben, auch mit Blick auf die Plattform, wenn wir klare Regelungen haben, was geht in Deutschland an Ticket-Weiterverkauf, was geht eben nicht, dann kann man da, wo auch international Plattformen gibt, wo solche Weiterverkaufsplattformen oder Marktplätze bestehen, kann man da auch einfach nochmal besser unsere Regelungen durchsetzen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Diesmal zu Gast Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Ein großes Thema in Deutschland ist, dass Verfahren sehr, sehr lange dauern, dass eben auch ein chronischer Mangel an Richtern, an juristischem Personal ist. Sie haben da jetzt schon Geld an die Länder gegeben. Das hat nach ein bisschen hin und her auch geklappt, dass da eben mehr Stellen geschaffen werden können. Aber eine Frage tut sich sicherlich auch auf. Eigentlich sind juristische Berufe doch prädestiniert für Unterstützung durch KI. Also so schnell wie die KI alle Urteile und Gesetze zu den Fällen findet, schafft es kein Mensch. Gibt es denn da Pläne, mit KI systematisch die Arbeit der Gerichte auf das zu reduzieren, was dann wirklich Menschen übernehmen müssten und sollten? Sind wir da auf dem Vormarsch in Deutschland?
Also bevor ich Ihre Frage beantworte, muss ich noch eine Sache schon deutlicher machen. Also wir haben da nicht irgendwie ein bisschen Geld rüber geschoben, sondern es war eine halbe Milliarde. Ja. Und es geht mir darum, den Rechtsstaat zu stärken. Und wir haben Vereinbarungen eben einmal zu dem Personal, dass mehr Personal aufgebaut wird. Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte. Wir haben eine Digitalsäule. Wir geben den Ländern 210 Millionen Euro, damit sie, dann komme ich gleich auch auf Ihre Frage, die Digitalisierung der Justiz ausbauen können, dass sie auch konzentriert zusammenarbeiten und nicht 16 Mal das Rad neu erfinden und der Bund dann noch das 17. Und wir haben eine Säule Verfahrensbeschleunigung, also die Zivilprozessordnung zu überarbeiten, die Strafprozessordnung zu überarbeiten. Das heißt, das ist schon echt ein großer Pakt. Das ist doppelt so viel wie in den letzten beiden Legislaturperioden jeweils. Und das ist schon echt ein Paket, um die Justiz, um den Rechtsstaat gut aufzustellen. Und das waren anspruchsvolle Verhandlungen, aber wir sind jetzt gut gemeinsam Bund und Länder durch die Tür. Das würde ich nochmal, weil es wirklich schon auch was Bedeutendes ist. Was die KI anbelangt, ist es eine große Diskussion, die wir in der Justiz haben. Und es ist auch richtig, dass wir diese Diskussion führen. Es ist ja nicht nur eine Frage der, also die Justiz wird perspektivisch nicht ohne KI auskommen und sie setzt ja schon KI ein. Also ich sag mal, beim Massenverfahren einfach zu gucken, was ist gleich in bestimmten Vorträgen. Ich sage jetzt mal Stichwort VW-Dieselverfahren. Das sind ja immer wieder gleiche Klagen, die kommen. Da muss jetzt nicht jedes Mal ein Richter alles händisch sozusagen nebeneinanderlegen. Dafür gibt es KI und da muss man auch KI einsetzen, um Ressourcen zu sparen in der Justiz, damit eben auch die, ich sag mal, die Richterinnen und Richter der juristischen Arbeit nachgehen können. Und da gibt es viele andere Beispiele, auch das Anonymisieren von Urteilen, damit eben auch gute Rechtsprechungsdatenbanken da sind. Auch das ist ein Einsatzbereich. Die Standardisierung auch von Prozessvortrag. Wir haben ein Online-Verfahren jetzt ermöglicht, das im Moment pilotiert wird, seit einem Vierteljahr mittlerweile an verschiedenen Amtsgerichten. Überall wird KI einzusetzen sein. Aber am Ende muss die Entscheidung der Jurist, die Juristin treffen. Und das ist mir ganz wichtig. Sie können mittlerweile schon Urteile mit KI vorbereiten und auch Entscheidungen sozusagen entwerfen lassen. Die sind zum Teil gar nicht schlecht. Aber das, was die Juristerei ausmacht, nämlich Rechtsfortbildung zu betreiben, auch zu gucken, wie ist der Einzelfall? Ist der vielleicht doch anders gelagert? Ist hier vielleicht das Ergebnis, was mit einem schematischen Anwenden des Rechts am Ende rauskommt, ungerecht? Das müssen die Menschen machen. Das werden sie auch weiterhin machen. Aber wir brauchen auch in der Justiz KI.
Arbeiten Sie persönlich mit KI?
Ja, ich arbeite mit KI. Ich habe ja schon als Bildungsministerin mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Nicht nur, weil Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben gerne mit ChatGPT gemacht haben, sondern auch einfach, um zu gucken, wie kann man auch Lehrerinnen und Lehrer das Leben leichter machen, indem man Arbeitsblätter mit Hilfe von KI erstellt. Ich mache das auch. Ich mache es aber eigentlich immer im Sinne einer dienenden Funktion. Also wenn ich zum Beispiel eine Rede mal selber mir überlege, das passiert auch als Ministerin oder auch als Privatmensch bei Geburtstagen, dann lasse ich mir mal so einen ersten Aufschlag machen, dann gucke ich mir das an und gucke, kann ich die Ideen brauchen oder nicht. Und ich meine, eins muss man echt sagen, die Entwicklung von KI, also auch von großen Sprachmodellen in den letzten 3-4 Jahren, das ist immens, was die mittlerweile kann. Man kann sich ja ganze Reiserouten planen lassen, was man früher händisch gemacht hat, kann man machen. Aber ich finde es eigentlich immer nur gut als, ich sag mal, als Vorschlag. Ich würde es aber ehrlich gesagt, und das glaube ich ist auch das, was wir unseren Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen beibringen müssen, ich würde es nie 1:1 umsetzen, weil dazu vertraue ich ehrlich gesagt meinem eigenen Kopf mehr als KI.
KI ist ja auch Fluch und Segen zugleich. Und Sie haben damit als Justizministerin auch sehr viel zu tun, etwa beim Schutz auch von Frauen vor Deepfake-Videos. Das ist ein großes Thema für Sie, das wollen wir jetzt nicht noch ganz groß aufmachen. Aber sind Sie denn optimistisch, diesen Kampf zu gewinnen?
Also, Gewalt gegen Frauen ist ein Kampf insgesamt und ich finde, wir müssen den aufnehmen und wir haben den aufgenommen und zwar was physische Gewalt genauso anbelangt wie psychische und digitale Gewalt oder Gewalt über digitale Medien. Ich weiß nicht, ob am Ende die Frage ist, kann ich den Kampf gewinnen? Wir sehen, wie sehr sich immer die Dinge verändern. Aber ich will das Leben der Frauen sicherer machen und ich will mich darum kümmern, dass die Menschen wissen, bestimmte Dinge gehen nicht, die werden geahndet, die werden sanktioniert. Und insofern würde ich sagen, ja, wir werden diesen Kampf werden wir gewinnen. Wir werden am Ende, so realistisch bin ich auch, nicht dafür sorgen können, dass, ich sag mal, alles, dass keine Straftaten mehr im Netz passieren. Es passieren auch Straftaten in der realen Welt. Aber ich glaube, einerseits Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit zu schützen, und das ist mir schon wichtig. Es geht mir nicht darum, dass die Auseinandersetzung, auch Machtkritik einzuschränken. Aber das, was an Pöbeleien, an Beleidigungen, an Bedrohungen, an Übergriffen verbaler Art, an Morddrohungen, an Herabwürdigungen, an pornografischen Deepfakes im Netz unterwegs ist, dem stärker Einhalt zu gebieten, das finde ich, das ist echt ein lohnendes Unternehmen. Und da bin ich froh, dass ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe.
Zum ersten Jahrestag in Ihrem Ministerium haben Sie auf Ihrem Instagram-Kanal gepostet. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Stefanie Hubig, Justizministerin, Feministin, Europäerin. Das sind die drei Punkte, die Sie da genannt haben. Was gehört denn noch zur Beschreibung?
Demokratin. Demokratin. Ich habe gerade gedacht, Demokratin fehlt. Ich bin eine glühende Verfechterin und Anhängerin der Demokratie und auch des europäischen Gedankens. Ich finde, wir können so glücklich sein, dass wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat leben und in einem friedlichen Europa. Das müssen wir uns alle jeden Tag sagen. Das müssen wir vor allen Dingen auch denen sagen, die nie anders aufgewachsen sind, die Glücklichen. Ja. Aber das ist das, was uns die Freiheit gibt, das Grundgesetz, das uns schützt, das die Würde des Menschen schützt, das Minderheiten schützt, das Meinungsfreiheit schützt, das Gleichheit schützt. All diese Dinge sind solche Errungenschaften und solche Geschenke. Also ich finde es die beste Staatsform.
Und dann haben Sie noch geschrieben, 3 Worte, richtig viel Arbeit war das dieses erste Jahr. Mehr als vorher in Ihren vorherigen Beschäftigungen?
Also ich würde sagen, ich hatte ja... war jetzt, sage ich mal, auch in meinen vorherigen Beschäftigungen nicht so richtig viel noch Luft nach oben, aber hier gab es noch ein bisschen Luft, die haben wir jetzt mal ordentlich nochmal ausgeschöpft. Doch es ist viel Arbeit, weil ich auch viel auf die Strecke bringen will, weil ich viel verändern will, aber es macht auch total Spaß und für mich ist es echt ein Geschenk, dass ich diesen Job haben darf, dass ich Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin sein darf in einem Ministerium, das ich ja schon kenne. Ich bin ja schon das dritte Mal da als Juristin, die als Richterin und Staatsanwältin angefangen hat, ist es natürlich ein großes Geschenk, eine große Herausforderung, eine große Verantwortung, aber mir macht es jeden Tag total viel Freude, auch wenn es viel Arbeit ist oder vielleicht auch, weil es viel Arbeit ist.
Und jetzt Sommerurlaub. Wohin?
Sommerurlaub, ja, jetzt noch nicht. Jetzt bin ich noch ein bisschen im Ministerium und auch bei anderen Veranstaltungen, aber dann kommt er und dann geht's nach Frankreich.
Stefanie Hubicht, die Bundesjustizministerin im ARD-Interview der Woche. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank an Sie.
Make America great again. Olaf Scholz
gemeinsam. Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News-Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.